Mann, diese Scheißviecher. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu einem launigen Gespräch zu Schrott. Denn wir haben ein Zweiergespräch und ich begrüße bei mir den lieben Basti. Hallo Basti.
Hallo lieber Udo, ich grüße dich.
Und wir haben uns hier zusammengefunden, um einer Subsparte des Horrors zu frönen, nämlich dem Tierhorror. Der gute Basti war letztens im Kino und hat sich eine Perle des Tierhorrorfilms angeguckt, nämlich Der weiße Hai, Steven Spielberg, und den besprechen wir heute nicht. Wir gehen nämlich noch eine Sparte tiefer. Eine ganze Sparte tiefer. Wir gehen nämlich in ein Subgenre des Tierhorrorfilms und werden uns in die gemeinen Gefilde des Insektentierhorrors begeben, wo es so Perlen gibt wie Phase 4, Mimik, Stung, die Fliege, C2-Killer-Insekt, Formicula. Und die sind uns alle noch zu gut. Deshalb besprechen wir heute was anderes. Nämlich, Basti, was besprechen wir heute?
Ja, wir sprechen heute Blood Fever, auch bekannt als Mosquito, aber der Film hat noch viele andere Beinamen.
Ja, ich fand den Titel Night Swarm auch sehr gut, auch wenn der überhaupt gar nicht zu diesem Film passt, aber der Titel ist toll. Oh mein Gott, ja, Mosquito. So, hierzulande genannt, größtenteils. 1994 vom guten Gary Jones, von dem ihr da draußen alle wahrscheinlich noch nie irgendwas gehört habt, denn er hat gar nicht so viel gemacht. Und wenn, dann auch eher so C-Sparte oder D-Sparte. Boogeyman hat er gemacht, ne? Sowas. Ja. Und Special Effects hat er gemacht für, oh ja, Moontrap. Und jetzt haltet euch fest, den kennt man, Hard Target. So sieht's nämlich aus.
Krass.
Aha, da bist du jetzt baff, oder?
Na, auf einem Moontrap finde ich ja ganz fantastisch.
Ja, ich glaube, da waren sogar ein paar ganz gute Special Effects mit drin, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Der war schon richtig schön scheiße, aber der war schön scheiße.
Das ist doch der mit Bruce Campbell, oder? Und hier unserem Star Trek, unserem, ja, ganz genau richtig. Ja, der ist gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Der war zumindest irgendwie unterhaltsam, aber auch echt schlecht. Also irgendwo alles dabei. Bist du denn im Subgenre des Insekten-Tier-Horror-Films, bist du da gerne unterwegs, Basti?
Ja, tatsächlich sehr gerne. Horror ist ja für unseren Zuhörer da draußen hier wohl bekannt, ist ja so unser Ding. Und für Tierhorror habe ich ganz schön viel übrig. Und ich habe letztes Jahr im Kino gesehen, deinen Lieblingsspinnenfilm mit unserer allerliebsten
Shatner.
William Shatner, genau.
Mörderspinnen, ne? Mörderspinnen. Tarantula ist älter. Das
war der andere.
Genau.
Genau, das war der andere. Ich mochte den Aliens Teil 2 Vorreiter. Der heißt, glaube ich, Ents im Original und hier heißt er Formicula. Mhm. Nee, Them heißt der, genau. Them heißt der im Original
und Formicula. Ja. Der hat alle Titel, genau. Alle.
Genau. Mochte ich sehr. Du hattest es schon gerade erwähnt, Phase 4. Ganz fantastischer Film von Saul Bass. Der macht dich sehr. Wir haben hier schon, haben wir das schon mal erwähnt? Nee, haben wir, glaube ich, nicht erwähnt. Auf jeden Fall so Schlangenfilme, da gibt es ja doch den einen oder anderen guten. Zum Beispiel den, ich glaube, der heißt Die Schwarze Mamba. Der ist mit Klaus Kinski und Oliver Reed.
Den sollte ich mir mal aufschreiben. Ich glaube, den kenne ich gar nicht.
Ja, unser lieber Hausgast, der Stanley, der hat mir den schon vor Jahren vorgesetzt gesagt, musst du unbedingt sehen. Und er war tatsächlich recht unterhaltsam.
Okay.
Genau. Und ja, ansonsten auch mit ihm habe ich, wie heißt er denn, der andere mit den Spinnen, Arachnophobia, der restlos in dieser furchtbaren DVD-Version vergriffen ist und nie wieder aufgelegt worden ist. Das habe ich nicht verstanden, weil der Film ist fantastisch. Der ist richtig gut. Mhm. Den mochte ich wirklich sehr. Kennst du den?
Yep.
Ja. Also habe ich auf jeden Fall sehr viel übrig und ich war jetzt letztens auch, doch stimmt, bei dem Kino, das war so ein Doppel mit dem anderen Spinnenfilm, der jetzt rauskam. Es kamen jetzt gerade zwei Spinnenfilme raus und das eine war, glaube ich, ein australischer und den hatte ich gesehen. Ich komme gerade nicht drauf.
Ja, tatsächlich war so ein bisschen Spinnenwelle, hatte ich auch den Eindruck, aber ich komme gerade auch nicht auf den Titel, aber ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Ja, egal. Aber
um deine Frage ganz kurz zu beantworten, ja, habe ich sehr viel übrig und gucke ich sehr gerne, weil es in den meisten Fällen sein. Genau das, was es ist. Totaler Quatsch und nimmt es selber nicht so ernst.
Ich könnte auch eigentlich fast einen kompletten Tierhorrorfilm-Podcast machen. Das würde sehr gut funktionieren, denn Filme gibt es genug. Und diese Sorte von Mist, die einem da begegnet, so wie dieser hier, das ist einfach tadellos. Das ist tadelloser Schrott. Und es ist ja, dieser Film ist ja eine Antwort auf deine Folge mit dem Drive-In-Killer. Den Drive-In-Killer hast du damals entdeckt in irgendeiner Rappelbox beim, was weiß ich, irgend so ein großer Kaufladen deines Elektrofachvertrauens. Und worauf ich ihn gesagt habe, ist mir alles egal. Ich habe irgendwann mal gehört, es gibt diesen Moskito. Ich bestelle da jetzt zwei von und wir gucken und besprechen das. So, und wenn man sich die Suppe einbrockt, dann muss man sie auch löffeln. Und das tun wir jetzt heute. Es gibt auch noch einen weiteren Moskito-Film, habe ich übrigens festgestellt, direkt aus einem Jahr vorher, weshalb die hier den Film nämlich dann Moskito genannt haben und nicht Skeeter, wie sie ihn eigentlich auch mal nennen wollten, weil der 93er-Film, der knapp früher rauskam, sich diesen Titel schon geschnappt hat. Und um die Trivia komplett zu machen und euch da draußen als Hörerinnen und Hörer jetzt völlig von den Socken zu hauen, Gunnar Hansen, höchstpersönlich, der hier mitspielt, sagt, und das anscheinend sagte er diverse Male in verschiedenen Interviews, dass er findet, dass dies sein bester Film ist, den er je gemacht hat und er die Rolle, die er darin spielt, geliebt hat. So nämlich. Jetzt bist du baff, oder? Jetzt bist du baff.
Also ich sag mal so, ich kann es aus schauspielerischer Sicht verstehen, denn hier hat er A, Screentime, hier darf er sprechen, er darf sozusagen halt auch wirklich mal was zeigen und ich glaube, dass er das mal wirklich konnte und nicht nur auf seine Ledermaske und Kettensäge festgelegt wird, auch obwohl er die hier hat in dem Film, kann er eben halt auch einfach mal spielen. Ob ihm das gelingt oder nicht, das müssen wir heute in Gesprächen rausfinden.
Ja, das sollten wir noch rausfinden besser. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Funfact. Soll ich jetzt wirklich die DVD-Hülle vorlesen oder willst du mal ganz kurz mit deinen eigenen schnellen Stichpunkten zusammenfassen, worum es hier geht? Ich glaube, das schaffst du in 3 Sätzen, oder?
Ja, ich bin nämlich am Anfang auch total verwirrt gewesen, denn am Anfang sehen wir ein Raumschiff, das auf die Erde zurast und in so einem Sumpfgebiet untergeht. Und da kann sich noch so eine Alienhand noch rausretten, aber das Alien scheint da zu verenden. Und in diesem Sumpf, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Moskitos und die stechen natürlich das Alien und damit beginnt eine Kettenreaktion, denn die Moskitos, die mutieren, die werden groß und die werden gefräßig und hungrig und brauchen Blut, viel Blut und da ist in der Nähe ein Camp mit ganz vielen Menschen und in diesem Camp gibt es natürlich ein paar Leute, die darauf aufpassen und dann gibt es natürlich auch noch 2 Räuber, die da zufällig auch langkommen, die kreuzen da ihre Wege und dann müssen alle, die da noch übrig bleiben, gegen die Moskitos antreten. Und das Ganze endet dann in einem riesengroßen Showdown. Und ich glaube, mehr muss man eigentlich gar nicht wissen, oder?
Ja, richtig. Das ist schon, das reicht dicke. Das ist ein Herzensprojekt eines Mannes, der da eigentlich sehr groß gedacht hat. Ich habe von Drehbuchentwürfen gelesen, wo ganze Städte angegriffen wurden und wo auch noch die gestochenen Menschen als Zombies wieder auferstehen. Und also hier hatte der Gary Jones wirklich große Pläne für dieses Ding, nur leider kein Budget. Deshalb musste er alles streichen und am besten auch noch seine Familie engagieren, zum Beispiel die alten Leute, die man direkt am Anfang sieht. Das sind seine Mom und sein Onkel, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch das Wohnmobil, das drin vorkommt, ist ein Wohnmobil von der Familie und so weiter und so fort. Das ist ziemlich kurios. Und also so muss man sich das ganze Ding hier vorstellen. Ja, und du hast das gut zusammengefasst. Es geht los mit einem Raumschiff. Du saßt ja hier neben mir auf der Couch, als wir das gesehen haben. Und unsere Gesichtsausdrücke waren ähnlich, würde ich behaupten. Irgendwo zwischen Verwunderung, Begeisterung und schierem Entsetzen.
Aber da muss ich wirklich echt gleich sagen, es gibt ja viele von diesen Insektenfilmen, die mit diesem typischen Kleinstadt-Setting anfangen. Familie wird etabliert, manchmal ein bisschen behäbiger, manchmal ein bisschen schneller. Und dann irgendwann stößt man dann nach einer Viertelstunde dann auf das eigentliche Problem. Bienen oder irgendwelche anderen Insekten, mhm, was weiß ich. Und hier geht der Film gleich komplett über Tische und Bänke, zeigt uns dieses Raumschiff und wir so, Moment mal. Und damit setzt er sofort den Ton.
Jupp.
Das, was du dir gerade anschaust, ist komplett Quatsch. Es ist Quatsch. Und du weißt es so von der ersten Einstellung an. Und ich denke mir so, das ist irgendwie auch schon wieder clever. Es ist schön. Also das mhm, das gefällt mir. Mhm. Und da hat er schon mal so einen Stein bei mir im Brett gehabt dafür.
Ja, und vor allem muss man auch sagen, die erste halbe Stunde, und das ist wirklich genau eine halbe Stunde. Ich habe, als ich den jetzt nochmal geguckt habe gestern, als ich den nochmal geguckt habe, habe ich da extra an der Stelle gestoppt, wo ich wusste, so hier ist der Breaking Point. Die erste halbe Stunde ist wirklich schnell, oder?
Mhm.
So richtig zack, 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 da passieren Sachen, da wird Sounddesign reingeschmissen, da werden schon Effekte noch und nöcher reingekloppt. Mhm. Ich wollte ihn direkt mal erwähnen, Matt Hundley, kuriose Seitengeschichte, Matt Hundley scheint erst zur Mitte der Produktion dazugestoßen zu sein, um zusammen mit dem Gary Jones die Effekte zu machen, weil der Effektmensch, der vorher da drin war und an diesem Film gearbeitet hat, wohl in der Mitte der Produktion sowas gesagt hat wie, ich gehe dann mal kurz Zigaretten holen und tatsächlich niemals wiederkam.
Ja. Richtig gut.
Ja,
ich bin auch über diesen Funfact gerade noch gestolpert.
Ja.
Fantastisch.
Ich finde es großartig. Schade, dass nicht drin steht, wer das war, aber ich musste echt laut lachen. Ja, auf jeden Fall werden wir in den ersten 30 Minuten ganz schön bombardiert. Sind da Stellen drin, die dir besonders gut gefallen haben?
Also mir hat ja tatsächlich so gerade nach dem Anfang, ich glaube wirklich so bis zum letzten Drittel, ich würde mal sagen so von der Mitte bis letztes Drittel so, fand ich eigentlich schon Peak-Highlight, also fand es ganz toll, weil der Film einen Drive hat.
Mhm.
Und das insgesamt mit den Effekten, über die wir wahrscheinlich auch gleich sprechen werden, und diesen komplett hanebüchenen Story, diese Schnitzeljagd, dieses Hin- und Herrennen, dieser Clash von verschiedenen Figuren, das hat schon dazu geführt, dass der viele kleinere Highlights hat, die mir wirklich gut gefallen haben.
Deshalb meinte ich auch, ich bezog jetzt meine Frage auch eigentlich vor allem auf diese erste halbe Stunde, ob du da schon spezielle Highlight-Punkte hattest, die dir da gerade besonders gut gefallen haben, weil eigentlich lässt sich dieser Film ja echt sehr gut in drei Akte unterteilen. So einmal der ganze Aufstiegsakt, bis sie dann zu diesem Camp kommen, wo dann alle hinüber sind. Dann so dieser lange, ich sag jetzt mal so Rätselsuch-Part. Und ne, wo die dann auch mit den Militärs zusammentreffen und dann auch flüchten aus diesem ganzen Camp und so weiter. Und dann kommt halt so der Showdown-Part. Also so in diese drei Parts würde ich es, glaube ich, erstmal grob unterteilen. Das ist bei dem Film schon, also da passiert auch jeweils irgendwie ein Tempowechsel, habe ich den Eindruck.
Da muss ich wirklich sagen, also mir gefällt der Mittelteil am liebsten, um das vorwegzugeben. Mhm. Und am Anfang hatte ich so meine Herausforderung, mit diesen total überspulten Charakteren reinzukommen.
Mhm.
Ich mochte die Hauptdarstellerin wirklich sehr, weil sie ist die Einzige, die irgendetwas Vernünftiges an sich hat und auch nur was ansatzweise Glaubwürdiges hat. Und alle anderen stinken da voll ab. Ich hatte aber trotzdem irgendwie diebischen Spaß an diesen Rangers da, die es da gibt. Also das war schon total überspult und auch gerade so die Effekte so am Anfang. Also das sind ja wirklich ein paar richtig schöne Matsch-Ekel-Effekte dabei. Da habe ich wirklich Spaß dran gehabt. Also das waren so meine Highlights. Also gerade wenn es da um die Effekte geht, definitiv der Anfang.
Ja.
Auch die Angler und so, da gab es schon ein paar schöne Szenen.
Ich finde alleine auch schon, wie dieses das Moskito überfahren wird, so diese Szene, wo sie einfach nur dieses Ding anfahren und dann dieser Humor. Und das ist so kurios. Das ist ein Humor, wo man merkt, die haben das geschrieben, damit das witzig ist. Aber so, wie es geschrieben ist, dass es witzig ist, funktioniert es nicht. Dann ist es aber doch wieder so miserabel gemacht, dass es nicht witzig ist, sondern schon auf eine andere Art wieder witzig ist. Also so ein bisschen dieses so bad it's good Ding auf irgendeine Art und Weise. Also ich musste wirklich schmunzeln, aber nicht aus den offensichtlich intendierten Gründen, warum die das so gemacht haben. Also das einfach so ein, oh Gott, Leute, ernsthaft? Und das garniert mit wirklich tollen Effekten. Also auch da, wie so die ganze Schlotze durch die Gegend spritzt, ist schon wirklich ganz schön. Doch, doch, doch.
Mhm.
Ich mag das aber auch diesen Park Ranger, da hast du völlig recht, die sind cool, der da, wie nennen sie ihn denn nochmal, der Typ mit dieser Spritze, naja, der Spritzenmann, genau. Wie der da durch das Camp geht und einfach nur dieses Moskito, ja, Spray kann man das schon gar nicht mehr nennen, diese Anti-Moskito-Wolken durch dieses Camp den Leuten ins Gesicht bläst. Großartige Stelle.
Parks? Ist das nicht der, der die Rolle Parks spielt?
Ja, ja, kann sein. Kann sein. Bei mir ist er jetzt der Spritzenmann.
Okay.
Schön. So steht halt hier auf dem Notizzettel, so heißt er jetzt. Schön. Und dann haben wir diesen Chief da als Doom Prophet, der da einen Quatsch erzählt. Und boah, diese Käferfalle, die der da hat, so was hast du da auch noch nie gesehen, oder?
Nee, auf überhaupt gar nicht. Also der Film hatte so ganz kuriose Dinge drin, ja. Wo ich mir denke, so wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Aber da merkt man auch so, also wirklich Regisseur, der hatte halt einfach wirklich hart Bock. Also Gary Jones hat gesagt, ich will das unbedingt machen, koste es, was es wolle. Und du hast ja auch schon vor uns gesagt, der hatte eine andere Idee, nämlich die Idee mit den Bankräubern war eigentlich so das Hauptding. Mhm. Und dann sollten die sozusagen in diese Moskito-Apokalypse kommen und dann gab es eben halt das Problem mit dem Geld. Denn die hatten nur 200.000 US-Dollar für diesen Film.
Das ist echt wenig. Das ist wenig Kohle. Puh.
Das ist wirklich wenig Kohle, wenn man überlegt, dass der Film zu einem Großteil aus Spezialeffekten besteht. Mhm. Es ist ja nicht so wie bei Texas Chainsaw Massacre, wo du wirklich sagen kannst, okay, wir brauchen hier ein paar Props oder sowas oder ein paar was für Set-Design, so ein paar alte tote Tiere, die wir wirklich überall ausgraben können und eine alte Maske und eine Kettensäge, sondern du brauchst hier echte krasse Effekte, Mann. Und da gibt's schon mal den nächsten Stein im Brett bei mir.
Ich habe aber noch was, das ist richtig Meta. Wir haben ja hier die Verbindung zum Drive-In-Killer, ne, wegen der Geschichte, wie wir zu diesem Film jetzt gekommen sind. Und im Drive-In-Killer hast du damals, siehe das Podcast-Gespräch von vor ein paar Wochen, hast du Captain Kirk gefunden. So, und hier in diesem Film gibt's eine geschriebene Zeile, nämlich Red Shirt Picture Productions. So, bam, Star Trek Referenz vom Star Trek Fan Gary Jones. Da musste ich ein bisschen schmunzeln.
Es war aber, muss ich dazu sagen, Slithers und nicht Drive-In-Killer.
Du hast völlig recht. Hast du völlig recht. Ja. Und jetzt wollte ich dem Drive-In-Killer da wirklich den Captain Kirk unterjubeln.
Kein Problem, aber das ist mir nicht aufgefallen mit den Red Shirt Productions.
Mhm. Red Shirt Pictures Productions.
Pictures. Yeah. Pictures Productions.
Oh ja. Oh ja. Oh ja. Haben sie sich extra was aus dem Hut gezaubert, um hier direkt klar zu machen, hier können alle draufgehen, sozusagen. Finde ich ganz nett als Idee. Ich mag ja so kleinen blöden Quatsch. Der Mittelteil, ja. Das ist nicht mein Liebster. Es ist interessant, dass das, ich mag dieses Tempo in den ersten 30 Minuten brutal gerne und stelle dann fest, dass das Tempo dann so mordsmäßig runtergeht, bis es dann zu dieser wahnsinnig schönen, na, eine Verfolgungsjagd ist es ja nicht, aber Wohnmobilfahrt kommt. Ist es nur diese Wohnmobilfahrt, die dich in diesem Mittelpart so begeistert oder ist es generell, was begeistert dich alles an diesem Part?
Na, da kommt ein bisschen, wirklich mehr ein bisschen Fun Games rein, ein bisschen mehr Action. Die bewegen sich ganz viel mit dem Bus, mit dem Van.
Yep.
Und das macht alles ganz schön viel Spaß. Und dann sind die ja auch noch in dieser Kanalisation. Also du hast ganz viele coole Ortswechsel und Sets, die sie dafür gefunden haben. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich finde, da funktioniert eben halt der Film auch sehr gut, wenn er da eben halt, wenn die Figuren sich schnell bewegen müssen und wenn die davon laufen müssen und nebenbei vielleicht die ein oder andere Information gedroppt wird, aber sagen wir es mal so, so viele Informationen werden hier nicht gedroppt. Es ist von Anfang an klar, um was es in dem Film geht und die Personen sind eigentlich nur da, um sich irgendwelchen Mist an die Ohren zu hauen. Also gerade, wirklich gerade die Rolle von Gunnar Hansen, also da habe ich einfach nur Fragezeichen auf dem Gesicht. Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir in meinen Notizen aufgeschrieben habe. Udo, was hältst du denn eigentlich von diesen Banküberfall-Duo und vor allem von Gunnar Hansen in diesem Film.
Na, eigentlich ist es ja erstmal sogar ein Trio und also auch das, diese Tatsache, dass der eine aus Versehen den anderen da über einen Haufen schießt, weil der einfach daneben ballert und also einfach auch wirklich ein Vollidiot ist. Das ist schon interessant. Irgendwie ist der Film eigentlich nur voll von Comic Relief Charakteren. Hier gibt es nicht einen Comic Relief Charakter, hier gibt es mindestens drei. Mindestens. Wenn nicht in manchen Punkten, an manchen Stellen sogar deutlich mehr. Das ist kurios. Ich finde dieses später dann Duo wirklich kurios, aber es sorgt für meinen absoluten Lieblings-Special-Effekt in diesem Film, nämlich direkt kurz bevor sie sich in die Kanalisation flüchten, wie der Bruder des Charakters von Gunnar Hansen gespielt dann da drauf geht. Das ist wirklich spektakulär schön, muss man sagen, wie es ist. Traumhaft. Aber Gunnar Hansen selber ist vielleicht die einzige Figur hier, das muss ich ihm zugute halten, der tatsächlich eine irgendwie Art von Charakterentwicklung durch den Film durchmacht. Vom wirklich hochgradigen, total blöd Arsch zum ziemlich hochgradigen, total blöd Arsch, der sich dann aber für andere aufopfert. So. Ja, ich finde die Rolle, also man merkt, da war eigentlich mal mehr im Drehbuch. Es fühlt sich sehr gestückelt an. Aber ich mag, wie er das spielt. Ich finde den, obwohl der hier einen totalen Unsympathen spielt, finde ich ihn trotzdem irgendwie sehr sympathisch. Ergibt das irgendeinen Sinn?
Naja, also wenn das für dich Sinn ergibt, dann offensichtlich schon. Ja. Ich habe verstanden auf dem Papier, was da passieren sollte. Und ich finde, eigentlich die Person mit den besten Voraussetzungen überhaupt, was eine coole Charakterentwicklung oder durchzustehen und das Schauspiel rumbringen kann, ist Rachel Luzel, die da sozusagen hier die weibliche Hauptrolle spielt, kann man ja schon so sagen.
Und die einzig richtig schlaue Person im ganzen Film. Also der Meteorologe ist ja auch noch irgendwie ansatzweise schlau, aber sie übertrifft das ja bei weitem, zumindest vom Auftreten her.
Yes. Und da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich schon so ein bisschen geärgert, so wie, oh, schade, der hätte ich das ein bisschen mehr Drehbuch zugetraut, also ein bisschen mehr, dass er mehr zu tun hat. Yep. Also wirklich echt mehr zu tun, als nur mehr halt klugen Sprüche von der Seite zu geben. Das fand ich ein bisschen schade.
Eigentlich hätte sie einfach die Hauptfigur sein dürfen, so richtig mit allem drum und dran. Ja.
Genau, und ihr Freund da, das ist ja totaler Klappspaten. Das ist totaler, also wirklich so ein Blödian.
Ja,
und
die Gurke der Woche.
Hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Also da war ich dann doch eher froh, dass dann eben halt dieser total weirde Park Ranger noch mit dabei war, der mir dann als Comic Relief noch am meisten noch Spaß gemacht hat. Mhm. Aber bei Gunnar Hansen habe ich die ganze Zeit wirklich so dieses krasse, Alter, sowas Overacting betreiben, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das war dann teilweise so wie, kriegst du irgendwie eventuell noch irgendwo so ein bisschen so die Kurve. Und am Ende des Tages passt es aber trotzdem irgendwie dann auch zu dem Film. Mhm. Das kann man schon mal sagen.
Der ist halt einfach nur eine geschriebene Figur. Ne? Der ist böse um des Böse-Seins willen. Und genau. Nicht, weil das in irgendeiner Art und Weise in irgendeiner Szene irgendeinen Sinn ergibt. So. Der käme viel leichter durch diesen ganzen Film, wenn der einfach mal die Waffe stecken lassen würde und einfach mal mit den Menschen redet. Stattdessen will er einfach jeden über einen Haufen schießen oder einer reinhauen. Aber es ergibt keinen Sinn, weil er ja auch nicht rüberkommt wie der totale Choleriker. So wirkt Gunnar Hansen einfach in dieser Rolle nicht. Also, ja, ich verstehe deine Frage. Es ist kurios, aber irgendwie kurios unterhaltsam auf irgendeine Art und Weise.
Das ist korrekt.
Der Bodycount ist hier auch extrem hoch, interessanterweise fällt mir immer mal wieder auf, obwohl gar nicht so viel direkt onscreen gestorben wird. Es liegt einfach an diesem das Camp der Leichen, so könnte man es vielleicht nennen.
Ja, das war so ein bisschen so der Die Hard 2 Moment. Du denkst so, what? Ein ganzes Camp hier ist ja sozusagen komplett ausgeräuchert. Mhm. Ich fand, also es war wirklich süß, dass das alles so drapiert hinlag. Das sah wirklich so aus, als hätten die, leg dich mal dahin. Und das sah auch genauso aus. Und es kam mir auch ein bisschen Arzi vor. Also so irgendwie, irgendwas war da, fühlte sich falsch an. Wahrscheinlich, weil sich irgendwo minimal nochmal jemand noch bewegt hat oder so, weil da waren ja richtig viele Leute. Und dann natürlich dann auch noch dieser Fake-Nebel noch mit da war. Also das war so in Summe war das halt so überspult. Und auch da wieder, das hat mir dann wiederum gefallen. Ich weiß, was du davor hast, funktioniert überhaupt nicht, aber trotzdem fetzt es.
Und wie findest du denn, wie der Film aussieht? Jetzt mal kurz hier im Mittelteil, so overall, wie gefällt dir die Optik dieses Streifens?
Also da muss ich wirklich sagen, ist ja ein Effektfilm. Da ist das immer, immer, immer schwer. Da können auch wirklich die erfahrensten DOPs können eben halt ganz schön in die Scheiße greifen, weil du musst halt wirklich echt gut aufpassen, dass du da die Effekte reingeballert bekommst.
Das Gute aber, ist aber, hier ist gar kein erfahrener DOP am Werk.
Genau, also Tom Chaney hat hier an der Stelle wirklich nur zwei Filme vorzuweisen. Diesen Mosquito und Frostbiter, Wrath of the Wendigo, auch aus dem Jahr 95. Und das sind seine einzigen zwei Credits. Ich finde, die Kameraarbeit ist mitunter fast schon dilettantisch. Also alles, was man als DUP nicht machen sollte, hat er getan.
Geil.
Und Kadrierung war auch nicht so sein Ding, aber da hat halt hin und wieder ein paar Momente, wo ich dachte so, die müssen durch den Sucher geschaut haben und festgestellt, ey, das sieht gut aus, das nehmen wir. Weil dann gab es im nächsten Moment wieder einen Umschnitt, wo ich dachte so, wie, Alter, das könnt ihr nicht bringen. Ja, also wirklich mit dem Licht im Rücken zu drehen, das ist halt nie eine gute Idee. Und wenn du das tust, dann musst du halt durch den Diffuser halt einfach jagen. Aber das machst du halt einfach nicht. Und die haben das aber sehr oft und sehr viel gemacht. Und das ist schon, das tut teilweise weh. Und das Framing ist dann manchmal auch schon, naja gut, sei es drum, es funktioniert trotzdem. Das kann man schon mal sagen. Dieser Film funktioniert. Und das ist das Wichtigste, was zählt. Denn die Effekte, die sie damit reingebaut haben, auch die sind, die gehen da drin auf. Ich verstehe das, in der Filmlogik geht das halt auch auf. Du siehst, dass sie da reingeklebt sind, dass es eine andere Optik ist und trotzdem innerhalb der Filmlogik verstehe ich das und dann passt das halt auch. Und von daher muss man sagen, es ist guckbar, aber es ist wirklich ein sehr, ja, nee, die Optik gefällt mir gar nicht, um das vielleicht so zu machen. Und das hatten wir, glaube ich, beim Gespräch danach dann, als wir den Film gesehen hatten, mal die auf dem Sofa noch drüber gesprochen. Mir hätte wirklich so dieser 70s Film-Grain-Look hätte mir deutlich besser gefallen als dieser Anfang 90er, wo dann die ISO-Empfindlichkeit schon besser war, das Filmstock schon besser war, du schon ganz andere Techniken hattest. Ich glaube, so ein bisschen mehr schmutziger, gritty hätte mir da tatsächlich ein bisschen mehr gefallen.
Ja, absolut. Ich finde, das Bild wirkt über bestimmt mindestens 75% des Films einfach nur super flach. Einfach richtig flach. Also nichts, was irgendwie rausragt, raussticht und so weiter. Und dann gibt es da noch so diese anderen 20-30% irgendwas in dem Bereich, wo sie sich wirklich mal Mühe gegeben haben in vereinzelten Szenen, wo man das sieht, wie mit dieser Wohnmobilszene oder da gibt es auch so eine kurz vorm Showdown, wo so ein schönes Gegenlicht mal reinkommt und hier und da einfach so ein bisschen gesprenkelt, ne? Mal so vereinzelte Momente, wo man denkt, ja, das sieht ja fast gut aus. Ja, doch, das kann man schon so machen. Und dann gibt's halt jede Menge so wirklich. Es deckt sich ja auch so ein bisschen mit der Musik, weil die Musik ist so unglaublich vergessenswert und so Larifari, langweilig, Ober-TV-mäßig, dass das wirklich, also da. Da gab es wirklich TV-Serien damals in den 90ern, die weit interessantere Musik hatten, die irgendwie weit mehr hängen geblieben ist. Also hier ist das wirklich runtergerotzt. Es gibt eine Stelle, die vielleicht hängen bleibt, aber die auch nur aus dem Negativen heraus, weil da mit so einem Keyboard-Pitchband gearbeitet wird und so komische Pseudotrompeten da irgendwie gepitcht werden, wo man wirklich denkt so, what the fuck, was ist das? Ansonsten ist die Musik echt schlimm.
Also Randall Lynch und Alan Lynch, die jetzt zusammen hier für die Musik verantwortlich waren, hat mir überhaupt nicht gefallen.
Nein.
Und auch die beiden haben tatsächlich nur zwei Credits. Diesen Film hier und Rain Without Thunder.
Wow.
Genau. Ja. Also spielt übrigens Linda Hunt und Graham Greene mit und Jeff Daniels. Also ist jetzt nicht der unbekannteste Film vielleicht, aber trotz alledem nein. Also einfach nur nein.
Einfach nein.
Falls jemand wissen möchte, wie das vielleicht klingt, ohne den Film gesehen zu haben, ein schlechter Angelo Badalamenti.
Ja, könnte man so sagen. Doch. Was mir aber positiv aufgefallen ist in dem Zusammenhang, ist das Sounddesign. So, das ist jetzt auch nicht mega, ne? Aber ich find's trotzdem gut. Ist mir direkt am Anfang aufgefallen, wo so ein Wummern da drin ist und auch diese Insektengeräusche, diese Bzzz-Bzzz-Geräusche und so, das ganze Zeug. Und dieses Wummern hat tatsächlich manchmal sogar was Bedrohliches. Auch im Showdown ist mir das nochmal positiv aufgefallen. Also zumindest beim Sounddesign würde ich erstmal so einen vorsichtigen grünen Haken dran machen, oder? Wie siehst du das?
Nee, das fand ich super. Das war fantastisch. Weil so ein Film wie der braucht ein verbindendes Element. Entweder schaffst du es über die Musik oder du schaffst es dann über das Sounddesign. Und da ist er wirklich all in gegangen. Und das verstehe ich auch, dass das auch viele, auch in Reviews habe ich das schon gelesen, positiv hervorgearbeitet haben. Sehe ich auch so. Mhm. Da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben, was jetzt bei dieser Art von Film jetzt gar nicht so üblich ist. Also so ein krasses Sounddesign zu haben, finde ich wirklich gut und wertet den Film tatsächlich auf.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also so, was Effekte und Sounddesign angeht, da wurde vieles richtig gemacht und da liegt dann vielleicht auch einfach irgendwie der Fokus drauf. So im Großen und Ganzen. Der Fokus lag auch zwischendurch mal kurz auf Bikini Girls, wo der Film mich ja tatsächlich echt erwischt hat, wo ich nur dachte, boah, Kameramann, jetzt ernsthaft, weil das so auch richtig mies war, wie man das sonst nur aus Parodien kennt, ne? Die Kamera ruckelt plötzlich nach unten auf den Hintern und so, also noch nicht mal irgendwie dezent auf die Tatsachen, sondern einfach so richtig drauf und dann aber Umschnitt zu einem im Busch sitzenden Voyeur, der da mit seinem Fernglas sitzt. Das fand ich mal irgendwie ganz geschickt gelöst. Musstest du auch schmunzeln?
Ich musste auch schmunzeln, weil erstmal war so dieses so, oh, das machst du jetzt gerade nicht wirklich. Und dann kam aber so dieses, der Film, der kurz angehalten hat und gesagt hat, Bassi, es gibt einen Grund, warum ich das hier gerade mache. Hast du mir gerade was Böses gerade anhängen wollen? fand ich tatsächlich ganz gut.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch erst gestern einen Film gesehen. Ich werde den Titel jetzt nicht verraten, wo das aber passiert, allerdings ohne diesen Reveal, sondern da wird die Kamera voll drauf gehalten. Mhm. Und das hat mich dann schon ein bisschen was geärgert, ganz besonders, wenn diese Figuren nichts für diesen Film zu tun haben und der Hintern auch nichts zu tun hat in diesem Film. Wenn dieser Hintern keine Aufgabe hat in diesem Film, dann ist es ja, ne,
irrelevant. Ich finde, ein Hintern sollte in einem Film immer eine Aufgabe bekommen, Basti. Tja, was
okay,
soll man machen?
Aber wenn Wir fangen jetzt einfach, wir haben einen Film und dann halten wir einfach mal die Kamera richtig schön auf die Hüftgegend eines Mannes und nur da drauf und machen dann Tracking-Shot draus und dann gehen wir langsam nach oben. Und mich würde einfach mal interessieren, wie Menschen dann da drauf reagieren. Also einfach nur, ne, warum eigentlich? Mhm. Also da hätte ich ganz gerne da mal eine Diskussion. Die müssen wir hier nicht aufmachen, weil wie gesagt, der Film macht das hier an der Stelle ja absolut richtig.
Ich habe auch gerade nur einen Seitenhieb gebracht auf eine andere Stelle, die ich ganz großartig und bezeichnend fand für das, was du gesagt hast mit dem Hintern und was zu tun kriegen, weil ich an die Zeltszene denken musste. Und dieser Hintern bekommt ja durchaus was zu tun, weil ich noch nie gesehen habe, dass in einem, oder zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass in einem Tierhorrorfilm eine Waffe eines Insekts oder Tieres dann so gegen einen Hintern eingesetzt wird wie da. Da hat der Hintern tatsächlich wortwörtlich was zu tun. So, das fand ich ganz faszinierend gerade.
Okay, stimmt. Aber das war nicht dieselbe Frau, oder?
Nein, das war eine andere Frau. Das war eine andere Frau. Irgendeine, die da mit irgendeinem Kerl in irgendeinem Zelt irgendwie rummacht und dann wird die da halt von diesem Viech dann abgemurkst. Nur halt eben auf eine Art und Weise, wo man so guckt. Also ich habe hingeguckt und dachte wirklich nur, wow, okay, das habe ich so noch nicht gesehen. So, why not?
Ja,
normalerweise geht das in den Kopf oder so oder in den Rücken oder sowas oder erstmal ins Bein zum Festnageln und dann, ne, wird da irgendwie nochmal reingebissen oder sowas, keine Ahnung. Aber in dem Film haben die das anders gelöst.
Na da, der Gary Jones hatte da wahrscheinlich so seine Fantasien.
Ja, obwohl ich da noch nicht mal, also es wirkte mir noch nicht mal wie irgendwie eine sexuelle Anspielung oder so, dadurch, dass das so seitlich da so einfach reinmatscht. Ich glaube, der hatte einfach Lust, was anders zu machen und da auch wirklich nochmal Blut spritzen zu lassen. Ist so die Vermutung.
Also ein bisschen sexuell konnotiert habe ich es trotzdem irgendwie, also beziehungsweise so wahrgenommen. Aber Der ganze Film ist herzlichst unsexuell in so vielen Bereichen, also wo das wahrscheinlich hätte schamlos ausnutzen können.
Jupp.
Das hat er aber eben halt nicht. Der hat sich da auf ganz andere Sachen konzentriert, nämlich auf ganz viel Gekröse und Gematsche.
Ja, so sieht's nämlich aus. Gekröse und Gematsche gibt's einiges. Und da gibt's vor allem dann auch einiges Richtung Showdown. Wie hat denn dir der ganze Schluss da? Wie fandst du das so mit Haus und all dem Zeug?
Es ist auch insgesamt wirklich sehr, sehr, sehr unübersichtlich. Da muss man wirklich sagen, da merkst du eben halt, dass Gary Jones jetzt nicht der große Regiehandwerker ist und sozusagen dieses Haus gut etabliert hat, sondern dieses Haus hat eine eigene physikalische Logik, um das vielleicht mal so auszudrücken. Ansonsten könnte ich mir das alles nicht erklären, was da alles in diesem Haus passiert.
Mhm.
Und ich hatte so ein, das wiederholte sich einfach. Das war so ein, wir haben das aber gerade schon gesehen. Dieses, wir müssen uns verbarrikadieren, wir sind jetzt irgendwo drinnen, geschlossener Raum. Und dann finden wir aber unten im Keller durch einen Zufall, oh Wunder, dann da das riesengroße Nest von den Moskitos.
Mhm.
Und die Idee fand ich tatsächlich ganz cool. Und dann geht der Film nochmal komplett über Tische und Bänke, aber komplett halt. Also das ist so dieser Plan, den die sich da aushecken, um dann dieses Haus in die Luft zu jagen, der war so hanebüchen, das hat mir wiederum Spaß gemacht. Ich wollte die eigentlich scheitern sehen und das hat mir irgendwie ganz gut gefallen, irgendwie. Aber es hat halt leider Gottes Längen und vor allem auch wirklich so handwerkliche Schwächen, aber sei es drum, Mittelteil hat mir besser gefallen, aber der Schluss ist jetzt nicht schlecht oder so. Das möchte ich damit nicht sagen.
Mhm.
Aber
wie oft haben wir das schon gesehen in Horrorfilmen? Immer.
Ich wollte gerade sagen, weil ich habe da nämlich auch Probleme, weil ich habe tatsächlich den Film das letzte Mal gesehen, als ich ja bei dir war. Das erste und letzte Mal gesehen und jetzt tatsächlich einfach nur ein bisschen recherchiert. Und es ist natürlich eben schwierig, wenn der Film ein bisschen weit zurückliegt und dann kommen so eine Sachen eben halt wie Mörderspinnen, die verbarrikadieren sich am Ende. C2-Kille-Insekt, die verbarrikadieren sich am Ende. Selbst bei den gottverdammten Critters verbarrikadieren die sich auch am Ende. Also es ist so ein Trope, den man sich gerne bedient und ich würde mal sagen, ja, erwartbar.
Ja, vollkommen.
Und dem Budget auch angepasst.
Was aber richtig geil ist, und das war mein lautester Lacher im ganzen Streifen, beide Male, die ich den gesehen habe, und zwar die Art, wie die Fenster verrammeln. Das ist so geil, weil man genau sieht, dass die überhaupt nicht richtig auf die Nägel draufkloppen konnten und die eigentlich nur mit dem Hammer streicheln. Und das sieht so geil aus.
Ansonsten hätte sie ja die Kulissen bewegt.
Ja, richtig. Genau. Boah, ich musste wirklich lachen. Das ist so schön schlecht geschauspielert. Doch, sowas macht mir Freude. Und auch der Dödel, der in den Keller geht und gar nicht den ganzen Keller untersucht, sondern nur so einen Raum und dann keinen Bock mehr hat und natürlich ist dann im anderen Raum einfach alles voll mit Moskitos, ist ja völlig klar. Es ist einfach völlig klar. Ich finde den Showdown recht vergessenswert, muss ich jetzt mal so sagen. Es gibt wirklich so ein, zwei Momente, wo ich denke, ich muss schmunzeln, wenn der Gunnar Hansen da seine Riesenkettensäge in die Hand nimmt. Ich muss schmunzeln, wenn die da die Fenster verrammeln. Und irgendwie ist die Spannungssequenz mit dem Aufzug, irgendwie hat die noch so ein bisschen was. Ne? Aber richtig gut ist das alles nicht. Vor allem ist daran wenig interessant Kreatives. Also irgendwie, auch was die Effekte angeht und so, haben wir alles vorher schon geiler gesehen. Da wird jetzt nicht nochmal irgendwie das furiose Finale aufgefahren, dass man sich da vielleicht an dieser Stelle wünschen würde. So ist mein Gefühl. Mhm. Ja.
Das ist korrekt. Ich habe auch selber überlegt, jetzt kennst du eine gute Aufzugszene, die spannend ist, die wirklich spannend ist? Kannst du dich an eine erinnern?
Boah, du kennst mein Gedächtnis bei sowas, ne? Da muss ich wirklich länger drüber nachdenken. Jetzt ganz direkt super aus dem Stegreif nicht, aber ich meine, wenn ich länger drüber nachdenken würde, dass mir die ein oder andere Sequenz mit diesen alten Aufzügen, irgendwas ist da im Hinterkopf, mit diesen, weißt du, diese Paternoster-Dinger. Da gab's so die ein oder andere in irgendwelchen Agentenkomödien und sowas, aber da müsste ich jetzt auch erstmal schnell jetzt per se drauf kommen. Aber da gab's auf jeden Fall mal was, wo dann wirklich eingestiegen und ausgestiegen wird und da so eine Verfolgungsjagd mit stattfindet und so irgendwo in den 60ern, 70ern. Ich krieg's gerade nicht ganz zusammen, aber das war ganz cool.
Also Aufzüge und enge Gänge und sowas halt, Schächte und sowas halt fand ich immer noch Die Hard tatsächlich immer noch am besten. Aber 2 Jahre nachdem Mosquito rauskam, da kam ja Age 20 raus, also Halloween Teil 7 ist das dann.
Einer meiner Liebsten.
Und da gab es tatsächlich eine recht spannende Szene, auch mit so einem Speiseaufzug da.
Stimmt.
Die war ganz spannend, genau.
Stimmt. Ja, ich glaube, wenn man drüber nachdenkt, werden einem schon so ein paar Aufzugsequenzen auf und einfallen. Da gibt es, glaube ich, schon ein paar ganz gute Sachen.
Ja, aber wollen wir vielleicht mal kurz über diesen Elefanten im Raum sprechen?
Ja, mach das mal.
Ich wollte nämlich tatsächlich einfach mal wirklich über diese Effektarbeit reden.
Ja,
also
bitte.
Jetzt mal ohne Quatsch halt. Also das ist ja der Grund, warum wir heute alle ein bisschen hier sind, wenn dieser Film schon inhaltlich nicht so viel zu bieten hat. Aber meine Güte doch eins, also diese Effekte sind ja sowas von ekelhaft und schön teilweise, also schön ekelhaft. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und da erste Frage an dich, bevor ich irgendwas selber dazu sage. Welcher Effekt oder welche Effekte haben dir eigentlich am besten in diesem Film gefallen?
Habe ich einmal bei dem Lieblingseffekt, den ich vorhin schon benannt habe, wo ich wirklich, also da fand ich, dieser Tod war so toll gemacht. Der hatte mich so an richtige 80er-Perlen erinnert. An irgendwelche der Blob-Geschichten oder Society oder sowas. Einfach weil da so ein Gesicht auch völlig in sich zusammenfällt, so richtig gummiartig, die Augen austreten, platzen, spritzen, matschen. Das ist wirklich also ganz, ganz großartig, muss ich sagen.
Schön.
Auch so ein paar Effekte, wo halt diese Viecher so richtig zersplattern, fand ich ganz großartig, muss ich sagen. Aber tatsächlich jetzt auch beim zweiten Mal gucken, fand ich auch irgendwie diese schon fast 50er Jahre mäßige Lösung von diesen Biestern am Nachthimmel. Das passt zwar eigentlich überhaupt nicht in die Optik vom Rest vom Film, ne? Aber jetzt einfach mal so als Effekt da drauf geguckt, fand ich das ziemlich geil. So, weil ich diese Art einfach mag. Und es gibt auch eine Stop-Motion-Moskito relativ am Anfang, den fand ich auch ganz großartig gelöst. Sehr am Anfang, ziemlich weit vorne, fand ich ganz fantastisch. Also, ja, es gibt viele schöne Szenen. Es gibt auch ein paar echt schrottige, so manche von den großen Moskitos, die da so am Seil lang gefahren werden, sind halt so, naja, und auch wenn die so in irgendwelche Großaufnahmen Beinstechereien und so reingehen, fand ich das auch so, aber also im Großen und Ganzen viel Schönes dabei. Was sind deine Liebsten?
Ich habe wirklich sehr viel übrig für diese rotoskopierten Moskitos, die da im Nachthimmel fliegen, weil das halt einfach so übel trashig aussieht. Das hat mir aber wahnsinnig gut gefallen. Ich fand die Moskitos auch an den Seilen, fand ich halt auch richtig schön schrottig. Auch das hat mir gefallen. Und dann gab es aber wirklich so ein paar, die mich wirklich echt überrascht haben, weil sie toll aussahen. Gerade wenn aus dem Keller dieses eine Moskito da hochgeflogen kam. Das sah richtig gut aus. Da haben sie wahrscheinlich auch den gleichen Kabelseilzug verwendet. Bloß, dass die jemand aus diesem Dunkeln nach oben geflogen kam. Das hat auch wirklich was Bedrohliches. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also das war wirklich echt cool gemacht. Und da sind so kleine wirklich Disziplinen dabei. Und dann gab es da drin im Film so einen Shot, der mir wirklich gut gefallen hat. Und da dachte ich mir schon so, das ist bestimmt extra gekauftes Material. Und dem ist auch so, für 1500 US-Dollar hat man sich hier Filmstock gekauft von Moskitos und ihren Eiern, wie sie da rausschlüpfen.
Ah ja.
Genau. Und das diese Makroaufnahmen, die sehen natürlich toll aus. Ich könnte mir wahnsinnig stundenlang irgendwelche Makroaufnahmen von irgendwelchen Getier anschauen oder von der Wiese oder so. Also das ist ja wirklich, das ist ja wie eine andere Welt und das ist toll. Also es hat mir wirklich gut gefallen, dass es da auch in diesen Filmen drin gelandet ist. Und also an Moskitos, ja, da soll es halt nicht mangeln.
Das stimmt. Ja, ich fand auch ganz schön, wie die im Keller aus diesen Eiern rausschlüpfen. Das fand ich tatsächlich auch ganz gut gemacht. Hatte ich gar nicht so mit gerechnet. Ich dachte, das zeigen sie vielleicht gar nicht. Aber das haben sie wirklich schön schlotzig gelöst. Auch wenn das natürlich jetzt nicht so in Riesengroßaufnahme gezeigt wird. Aber gerade das macht da den Charme auch so ein bisschen aus. Nee, Effektarbeit konnten sie. Das haben sie trotz der, sagen wir mal, personellen Probleme, haben sie hier das sehr gut hinbekommen. Ich glaube, da hat der Gary Jones auch sehr viel selbst mit Hand angelegt an vielen Stellen. Sich da eben dann noch tatkräftige Hilfe geholt. Also das, man sieht diesen Fokus in diesem Film. Und das ist auch gut so. Also für sowas guckt man den Quatsch ja am Ende auch. Das schaut man ja nicht für die tollen Darsteller oder die großartigen Informationen eines wirklich hochdekorierten Meteorologen.
Übrigens ganz kurz noch so ein kleiner Insert von mir. Ich habe jetzt bestimmt schon dreimal im Gespräch nicht Moskito gesagt, sondern Moschkito.
Sie.
Und da gibt es einen Grund dafür. Es gibt eine, ich würde mal sagen, mit einer der dienstältesten Trash-Metal-Bands aus der DDR, die es dann auch noch in die 2010er geschafft haben. Und die kamen gar nicht so weit weg von wo ich wohne. Die kamen aus Grimma und die hießen halt einfach nur Moschkito, also dieses Wortspiel aus Moskito und Moschen. Mhm. Und da waren wir früher bei vielen Konzerten. Ich kenne den alten Schlagzeuger von denen und ja, und das hat sich so festgebrannt halt einfach nur als Begriff, dass mir der jetzt ein paar Mal rausgeploppt ist, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe hier dieser, leider gibt es sie nicht mehr, die haben sich umbenannt irgendwann wegen Besetzungswechseln, aber hier nochmal vielleicht eine kleine Hörempfehlung für die Leute, die mal wissen wollen, wie so der Trash-Metal in der DDR geklungen hat. Da haue ich euch mal einen Link raus.
Bam, haben sie sich umbenannt in Night Swarm zu...
wenn ich das richtig erinnere, müsste die Xion, ich glaube, müssten die dann jetzt heißen oder so.
Ja, da wäre Night Swarm definitiv griffiger gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Oder Skeeter. Habe ich übrigens mal nachgeguckt. Skeeter hat richtig miese Bewertungen. Den muss ich mir mal angucken. Sieht super aus. Ja, okay, vielleicht auch nicht. Ich muss heute Abend sowieso erstmal nochmal ein paar Mal Slithis gucken und Drive-In Killer. Zweimal Slithis, zweimal Drive-In Killer. Damit mir das nie wieder passiert mit Captain Kirk. Nie wieder. Aber wir kommen vom Thema ab. Wir sind hier in der großen Schlussorgel und natürlich wird da alles in die Luft gejagt, so. Und es hinterlässt uns dieser ganze Film. Mit welchem Gefühl hinterlässt uns das, Basti? Wie hast du
riesengroßen Fragezeichen. Ja. Riesengroßes Fragezeichen.
Was ist das größte Fragezeichen, wenn du an diesen Film denkst?
Ich denke mir immer so, also was genau, außer mich wirklich zu unterhalten mit Moskitos, was wollte dieser Film tatsächlich wirklich tun? Der hat sich ja wirklich, wenn du es so willst, von allem Möglichen irgendwoher bedient, geklaut, Dinge adaptiert und hat dann aber da irgendwie was Uroriginäres, Eigenes draus gemacht. Das heißt, dieser Film existiert nur, weil der Gary Jones das unbedingt wollte und wir konnten das sehen. Und ich hatte am Ende wirklich so einen... Ich habe mich nicht leer gefühlt, ich habe mich nicht schlecht gefühlt, ich habe mich auch nicht besonders gut gefühlt. Das war wirklich so ein, das war irgendwie ganz nett. Das war scheiße, aber irgendwie nett. Aber ich habe wirklich kaum etwas wirklich behalten. Also ich musste an die Vorbereitung wirklich mir nochmal die die Zusammenfassung vom Film nochmal komplett durchlesen und ein paar Bilder nochmal recherchieren. Und der Film ist auf einer Plattform, die legal zugänglich ist, nämlich Dailymotion, auch komplett verfügbar. Da kann man da auch nochmal reinskimmen, euch in die Shownotes. Wahrscheinlich aber geschnitten, das sind nicht alle Sachen drin, aber tatsächlich dann doch irgendwie so ein bisschen vergessenswert.
Ich werde das in 3 Monaten, in 4 Monaten spätestens, auch mit allen möglichen anderen Tierhorrorfilmen und auch generell Horrorfilmen, auch meinten Zombie-Streifen, in meinem Kopf durcheinander wirbeln, einfach weil der dann außer diese Viecher und außer diese Effektarbeit und vielleicht noch die Wohnmobilszene, aber grundsätzlich ansonsten so dermaßen wenig Eigenständigkeit hat, dass einem da die Sachen komplett durcheinander gehen werden. Weil, ja, du hast es vergessenswert genannt und das ist an den meisten Stellen auch so. Und es ist nicht bös gemeint, denn der Film hat Unterhaltung. Dafür ist er auch irgendwie da. Aber es ist nicht so, dass man sich irgendwie 3 Jahre später daran erinnert, wie dieser Film aufgebaut war und was wie wo da jetzt passiert ist. Das wird nicht der Fall sein.
In gewisser Weise hat der Film etwas mit Black Bag, den ich jetzt gerade erst im Kino gesehen habe von Steven Soderbergh, den neuen Film, hatte da die Gemeinsamkeit. Ich werde wirklich echt einfach übermorgen schon wieder vergessen haben, was da eigentlich wirklich ging, wann da wie wo was passiert ist, weil es herzlichst vergessenswert ist. Aber es war sehr schön anzuschauen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dem Ganzen beizuwohnen und so geht's mit Moskito. Also das ist kein scheiß Film, aber ich werde mir davon nicht wirklich viel behalten können. Mhm. Vor allen Dingen, weil er sich diesen ganzen gängigen Tropes, die so ausgelutscht und ausgeleiert sind, bedient, dabei aber eben halt so wahnsinnig charmant trashig ist. Mhm. Und er sich aber auch dessen bewusst ist. Und das ist dann wiederum schön.
Ja. Ja, irgendwie ist das einfach schön. Eieieiei, da habe ich uns was rangeschleppt. Ich bin ganz froh, ihn rangeschleppt zu haben, denn ich bin sehr froh, ihn gesehen zu haben, weil er doch irgendwie ein ganz geiler Vertreter dieser Kategorie Film ist, die ich ja doch einfach gerne reinschiebe, muss ich sagen. Vergessenswert hin oder her, an manchen Stellen runzedämlich hin oder her, irgendwie ist das ganz gut. Die Frage ist jetzt nur, willst du jetzt dem Ganzen noch ein Zitat aufs Haupt setzen oder hast du das eigentlich gerade quasi schon getan?
Ein Zitat bestimmt nicht.
Fazit. Oh Gott.
Ich glaube, nee, ich habe selber, als ich das gesagt habe, so, das klang eigentlich schon fast wie Fazit. Ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich dem noch hinzufügen kann, außer, das ist jetzt keine verschwendete Zeit, aber wenn man den Film auch nicht sieht, hat man trotzdem nichts verpasst. Also will heißen, also wer was für Tierhorror übrig hat und diesen Film noch nicht gesehen hat, ja, der guckt das selbstverständlich an. Und allen anderen kann man sagen, ja, das kann man schon mal machen, aber das muss man halt auch nicht, weil hat man einen anderen Insektenfilm gesehen, dann ne, weiß man, wie es Prinzip ist. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Irgendwie mag ich den Film und trotzdem ist das jetzt nicht so der super empfehlenswerte Film. Ich würde jetzt nicht unbedingt großartig die Werbetrommel rühren. Ey, kommt alle euch Mosquito anschauen.
Definitiv nicht. Der ist was für Liebhaber, der ist was für Idioten wie uns, die auch einfach gerne mal Schrott gucken. So, das muss man ganz klar so sehen. Und man kommt für die Effekte, vielleicht kommt man noch für den echt kruden Humor hier und da, der manchmal zündet und manchmal nicht zündet und manchmal schon wieder zündet, weil er nicht zündet. Ja, und ansonsten kann man den einfach so gucken. Wie sagen diverse Podcast-Kollegen immer ganz gern, ich mag das Wort eigentlich gar nicht so gerne, aber hier trifft's das ganz gut. Den kann man so runtergucken, den guckt man so weg und hat mit dem eigentlich eine ganz gute Zeit. So, und ich hoffe, ihr hattet auch eigentlich eine ganz gute Zeit mit unserem heute total unglaublich chaotischen Gespräch hier. Wofür ich mich jetzt schon mal ausdrücklich bei der gesamten versammelten Gemeinde. Ach komm, was soll's. Wir werden es wieder tun. Entschuldigen hat gar keinen Sinn. Lassen wir das. Wir werden den nächsten Schrottfilm ranholen. Das wird genauso chaotisch werden und wir werden wieder eine ganze Menge Mist verzapfen.
Haben wir denn eigentlich schon einen Ausblick auf die kommenden Filme, die uns da erwarten?
Boah, ich habe gerade nur einen Ausblick aus dem Kopf, vor allem auf den nächsten und du kannst dann den übernächsten geben. Der nächste Film,
so machen wir das.
Der da kommt, ist ausgewählt vom Fred. Wir sind im Dreiergespräch, da wählt ja jeder immer aus bei uns und der Fred schleppt einen Film an, den ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe und das ist Sideways. Irgendwo zwischen... Ja, fängt vielleicht an ein bisschen wie Hangout-Movie, hat vielleicht eine ganze Menge Rom-Com mit drin, vielleicht auch noch irgendwelche anderen Dramödien-Einschläge. Ja, seid gespannt. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Was haben wir denn als Übernächstes, lieber Basti?
Das nächste Zweiergespräch kann ich noch nicht bekannt geben, weil das weiß ich nicht, aber ich weiß, was tatsächlich das nächste Dreiergespräch sein wird, wo ich den Film aussuchen werde. Das wird sehr wahrscheinlich auch in die Horrorfilm-Season passen und da jetzt gerade sehr erfolgreich der weiße Hai gelaufen ist, habe ich mich entschieden, den weißen Hai Teil 2 zu besprechen.
Ah ja, das ist wie Terminator 2, das ist einfach, ja, da... Freue ich mich drauf.
Ich finde den Film tatsächlich, ja.
Ich mag den Weißen Hai Teil 2 ja tatsächlich ganz gerne.
Ich nehme mich auch. Mhm. Und ich habe ihn erst gestern gesehen, ich sprach ja gerade davon. Und dachte mir so, nee, das ist ein schöner Pick. Und es haben zu wenig Menschen drüber gesprochen. Und der Film hat zu Unrecht eine recht schlechte Bewertung. Denn ich bin mir nicht sicher, ob diese Leute jemals auch noch den dritten Teil gesehen haben. Ganz zu schweigen vom vierten Teil, dass alles Totalausfälle sind. Und das hat der zweite gar nicht verdient. Denn der zweite ist, wie ich finde, ein guter Film.
Und da ich jetzt einfach unfassbar gespannt bin, ob irgendein Mensch jetzt bis hierhin zugehört hat, schreib doch mal, du Mensch, der du da noch zuhörst, bitte mal einen kleinen Kommentar einfach bei Instagram unten drunter oder so und gib uns mal ein Zeichen, dass du bis hierhin diesen Kram gehört hast. Ja, Basti, ich danke dir fürs Gespräch. Ich hoffe, du wirst gleich nicht von Moskitos umkreist. Und dann hören wir uns in Kürze schon zu Sideways wieder.
Da freue ich mich drauf. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und auch wenn wir heute mal über Tisch und Bank gegangen sind, aber so ist es halt mal.
Ciao.
Ahoi.